Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
Nächste Folge! Und los geht's!
Seitdem ich mich halt mit den Grundbedürfnissen auseinandersetze und ich verstanden habe, wie ich selbst funktioniere, wie ich in gewissen Situationen auch, wenn Gewalt im Spiel ist, reagiere, habe ich angefangen, mich besser kennenzulernen und ich kann seitdem auch viel mehr auf mich selbst achten und habe auch gemerkt, dass mein Empfinden, was Gewalt angeht, sich viel, also ganz anders entwickelt hat, weil ich in Situationen, wo mir Gewalt angetan wird, viel resilienter reagieren kann. Also ich kann das bei der Person eher lassen.
Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
Mit Jens.
Und dir. Und dir da draußen wieder Servus, Grüezi und Hallo zu einer neuen Folge Praktisch-pädagogisch. Dirk, wie geht es dir?
Ja, pfundig, ich freue mich. Oha. Ich glaube, so sagt das keiner, da wo wir jetzt starten. Mir geht's gut. Ich springe jetzt schnell rüber, bevor es peinige. Nee, mir geht's super. Ja, bis auf meinen Husten, so einen trockenen, so, ne, den ich immer noch habe. Ich versuche es.
Ist ein Stilmittel geworden jetzt mittlerweile schon, ne?
Ja. Oh Gott, kann man ganz, das so sagen? Ich weiß auch nicht, was da.
Nee, lieber nicht.
Nee. Ja, und deswegen auch freue ich mich da drauf. Ich gehe heute Abend einfach wieder zum Sport. Also ich werde noch mal so ein bisschen locker mitmachen. Ne? Karate mache ich ja. Noch nicht voll reingehen, aber ich muss mich unbedingt wieder bewegen und freue mich darauf, meinen Gi wieder anzuziehen. Das ist der Karateanzug. Mhm. Und ich habe ja seit einigen Monaten komplett neuen Gi von, ich kriege jetzt leider kein Geld dafür, aber Arabasa. Die machen so coole Gis und man denkt ja, das ist so ein bisschen Stoff. Also erstmal ist das so ein Stoff, den kannst du hinstellen. Also die Hose und so kannst du in den Raum stellen. So hart ist der Stoff.
Das kennen viele Eltern von den Kindern, wenn sie aus der Kita gekommen sind. Ja. Ist das so in dieser Art?
So ungefähr. Ah, nur okay. Eben, es ist noch nichts, noch keine Fremdkörper.
Mit weniger Natur da drin.
Ja. Genau, okay. Da wächst noch nichts. Ja, und der hat dann so bestimmte Halterungen und den Snap-Effekt, den gibt es da auch mittlerweile. Also wenn du so einen Suki, so einen Faustschlag nach vorne machst, dann knallt der Gi so ein bisschen, ne, dadurch, dass du den bewegst und sowas. Ja, also da ist richtig viel Hightech drin mittlerweile. Nicht in jedem, aber in denen von Naravasa schon und bin ich sehr zufrieden mit. Und den will ich heute Abend endlich wieder anziehen und mal ein bisschen wieder durchs Dojo springen und Feuerbälle schießen und so. Das ist jetzt so ein Street Fighter. Ich weiß gar nicht, ob das noch jemand kennt von euch. So Ryu und Ken konnten bestimmt immer so Feuerbälle schießen und Son Goku und so. Ja, da bin ich noch dabei, das zu lernen tatsächlich. Aber
solange ihr kein Finishing Move da am Ende dann macht,
genau.
Dann alles gut. Das ist aber schon wieder beim Thema Gewalt. Ne? Aber da kommen wir
ja gleich. Da kommen wir auch noch zu. Ja, wie war bei dir?
Ja. Auch soweit cool. Man hört es mir vielleicht ein bisschen an, ich bin gut gelaunt. Und ich habe mal als meine Story, habe ich was ganz anderes mitgebracht. Und zwar habe ich vor kurzem einen Film geguckt, den hatte mein Sohn schon vor vielen Monaten mal im Kino gesehen. Und zwar habe ich Oppenheimer geguckt. Ich weiß nicht, ob du den Film schon kennst.
Nee.
Geht ja um die Atombombe, die erste. Und ich war da relativ unvorbereitet, was so ein Inhalt des Films angeht. Es geht ja relativ lang. Ich gehe jetzt auch nicht irgendwie so cineastisch in die Details, wer da mitspielt und so weiter und so fort. Was bei mir da einfach hängen geblieben ist, und das habe ich in den letzten Jahren selten bei Filmen gehabt, dass ich so mit dem Schauspieler dann so mitgehe, mit der Rolle so mitgehe, wie das in dem Film gewesen ist. Also ich komme jetzt auch nicht auf die Namen, ist jetzt auch egal, aber der Oppenheimer, Gott, bin ich blöd.
Achso, ich dachte, du suchst jetzt den Schauspielernamen. So, das.
Ja, also, nee, den Vornamen habe ich tatsächlich dann gesucht, den weiß ich jetzt gerade nicht. Aber
nennen wir ihn einfach mal Oppenheimer.
So. Genau, Codename Oppenheimer. er war halt am Ende, und es ist jetzt vielleicht so Minimal-Spoiler, also wer ihn noch nicht geguckt hat, macht das auf jeden Fall, wenn ihr euch für das Thema grundsätzlich interessiert. Aber diese Zerrissenheit, diese philosophischen Gedanken, die am gerade so in der zweiten Hälfte nachher aufkam, ich war dann sehr überrascht, wo ich dachte, so, da war dann so dieser, das baute sich ja die ganze Zeit und halt auf, dass diese Bombe halt explodiert und dann ging der Film auch noch so lang danach, wo ich sagte, was kommt denn jetzt noch, ne? Wie krass, so das Highlight war doch im Grunde schon, wenn man das als Highlight bezeichnen möchte. Und dann ging es eigentlich für mich, für das, was ich auch so an Filmen so mag, eigentlich so richtig los, diese Zerrissenheit, diese Haltung zeigen. Einstein war ja auch mit dabei und so diese Gespräche und alles, das hat mich total gepackt, das fand ich richtig cool und glücklicherweise, auch hier nochmal Spoiler-Alarm, war es nicht so, dass dieser Charakter am Ende plötzlich so eine Kehrtwendung bekam, wo ich dachte, oh nein, jetzt macht er das doch und es verhält sich doch so, wo ich mich nicht mehr mit identifizieren kann, das ist nicht passiert und das fand ich cool und deswegen mochte ich diesen Film eigentlich unheimlich gerne, der hat mich sehr inspiriert, habe dann auch kurz danach dann gleich einen Artikel dazu geschrieben zu dem Thema, weil mich es halt einfach mitgenommen hat so und diese Tiefgründigkeit im menschlichen Sinne, das fand ich einfach großartig. Da war dieses ganze Thema Bombe eher so nebensächlich, ging es halt auch ganz viel um Macht und so. Und das passt auch so ein bisschen zu unserem heutigen Thema, was ja an die letzte Folge anschließt. Und da haben wir auch, das wollten wir nochmal aufnehmen, wir haben uns am Ende der Folge, vielleicht habt ihr es auch gemerkt, es hörte ja auch relativ prompt dann auf, wir haben noch ein bisschen Nachgespräch gehabt und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Wir haben bei diesem Punkt, was ist Gewalt, diese Definition, da sind wir noch ein bisschen dran hängen geblieben.
Das ist im Team die Besprechung, ne?
Genau, gut, dass du es sagst. Wo ich mich auch noch sagen wollte, wenn ihr sowas macht, also falls ihr es noch nicht gemacht habt, aber vorhabt, schaut auf jeden Fall, dass ihr, wenn ihr im Team solche Begriffe auch diskutiert, dass ihr jemanden dabei habt, ob das nun die Leitung ist oder vielleicht sowas in der Supervision vielleicht auch mal besprecht, ist auch ein toller Rahmen dafür, dass jemand da ist, der so ein bisschen die Oberhand hat, die Kontrolle hat und ein bisschen das Gespräch leiten kann, diese Funktion eben auch hat, um sowas eben nicht eskalieren zu lassen, weil es ist ein sensibles Thema, haben wir ja auch gemerkt. Da ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man jemanden hat, der irgendwann mal sagt, Mensch, Leute, pass auf, ne? So und so sieht das aus. Und da ja vielleicht immer die Notbremse notfalls ziehen kann oder so ein bisschen das Gespräch leiten kann. Finde ich ganz wichtig.
Ja, definitiv. Am besten sogar eine neutrale Person oder so. Ne? Das empfiehlt sich bei solchen Themen grundsätzlich.
Ja, auf jeden Fall.
Denn es geht ja auch tief rein in die Haltung und vor allem geht es ja auch tief rein in die eigene Sozialisation, also von den Eltern und alles. Also es ist ja auch nicht jeder so, dass er oder sie ganz locker alles hinterfragt, was Mama und Papa so gemacht haben. Einigen fällt das sehr, sehr schwer und anderen zum Beispiel, also jetzt hat jetzt nichts mit uns beiden zu tun, aber so in vielen Kitas kenne ich das so. Einige können das super sofort erklären und können sagen, ja, nee, das fand ich Gewalt, das ging gar nicht und so. Und andere haben da richtig Probleme mit, weil die das natürlich dann auch mit den Menschen verbinden und dann laufen so Prozesse im Kopf ab wie, wenn ich jetzt sage, dass das Gewalt war, dass ich als Kind geschlagen wurde, dann im Grunde sage ich ja damit, dass meine Eltern gewalttätig waren und das will ich nicht sagen, weil ich mag doch meine Eltern ansonsten und so weiter. Und das, das sind dann eigentlich eher Sachen, die man dann mal so in der Supervision machen kann oder in der wirklich in einem Workshop, wo man das als Thema hat, Biografiearbeit auch ein bisschen. Und das sollte auf jeden Fall, genau wie du sagst, ne, begleitet werden, beglitten werden und dann im Idealfall auch von außen oder mindestens von der Leitung oder so.
Ja, genau. Das ist den Punkt, den du gerade angesprochen hast, den möchte ich unbedingt an dieser Stelle auch einmal unterstreichen für alle die, also besonders für die in der Jugendhilfe arbeiten, für das Mindset, für das Verständnis, warum Jugendliche manchmal entsprechend reagieren, wenn es eben Diskussion geht oder auch Beziehungsarbeit, wenn es um Beziehungsarbeit geht, warum sie so handeln, wie sie handeln. Ne? Was du eben gesagt hast, das sind halt Verhaltensweisen der eigenen Eltern, also die Menschen, die einem nun mal das Leben geschenkt haben, zu denen man in der Regel ja auch eine ganz besondere Beziehung hat. Egal, ob es nun eine gute oder eine schlechte war, wir haben eben zu unseren Eltern einfach eine ganz besondere Beziehung, die auch niemand ersetzen kann, komplett. Man kann für eine gewisse Zeit, kann man eben dass zumindest zu einem großen Teil kann man Dinge tun oder eine Rolle in dem Moment eben einnehmen, die, die das teilweise ersetzen kann, aber es bleibt immer diese Beziehung zu den Eltern da, immer das Gefühl, das sind halt immer noch meine Eltern. Und deswegen scheuen sich einige eben auch, und sie schaffen es eben nicht, eine neue Beziehung aufzubauen, weil wenn sie plötzlich eine bessere Beziehung zu einem Betreuer dann haben, als zu den Eltern, ist das eben auch so eine Form von Eingeständnis, dass meine Eltern nicht gut sind. Und das ist ein Gefühl, das macht ja was mit dir als Kind.
Ja, ja.
Ich trenne mich gerade vielleicht auch emotional von meinen Eltern. Das ist ein krasser Prozess. Also dieser Schutz vor Gewalt, wo es bei uns jetzt so thematisch drum geht, das als Trennung dann eben als Lösung zu nehmen, das ist ja unvorstellbar für ein Kind, so etwas durchmachen zu müssen. Und das begleiten wir. Und da ist es ganz wichtig, dass wir das verstehen und dass wir sowas auch entsprechend in unserer Haltung und unserem Verhalten, wie wir auch mit den Jugendlichen oder mit halt Kindern kommunizieren, dass wir das da drin haben, dass wir das verstehen, unter was für eine Belastung die Kinder dann auch stehen. Dass wir nicht denken, wieso, ist doch alles cool, hier ist doch gar keine Gewalt jetzt. Aber dass eben genau das, dass das Nicht-Vorhandensein von Gewalt, dass hier ganz viel Harmonie ist. Es geht mir hier als Kind gerade viel, viel, viel besser vielleicht als zu Hause, wo ich Gewalt erfahre. Das ist eine krasse Zerrissenheit, die in den Kindern in dem Moment stattfindet. Also wofür entscheide ich mich jetzt? Wo fühle ich mich jetzt wohler? Das ist unheimlich wichtig. Das wollte ich unbedingt. Also finde gut, dass du es angesprochen hast. Das wollte ich unbedingt nochmal.
Ja, gut, dass du das jetzt ansprichst, weil total, ne? Und das haben wir auch nicht nur in dem Bereich. Also ich habe da auch ganz viel so Werte, die getriggert werden im Kopf, sowas wie Loyalität und so, ne? Also abgesehen davon, ob das überhaupt Sinn macht und ob das richtig ist oder falsch ist, wenn man das in dieser Kategorie überhaupt so denken will, damit hat das ja nichts zu tun. Das sind einfach Mechanismen, die im Kopf dann stattfinden. Es gibt auch im Coaching eine schöne Frage, die ist total spannend. Wenn du das jetzt machst oder wenn du dich dafür entscheidest oder wenn du diesen Weg jetzt so weitergehst, was auch immer, ne? Dann kommt die Frage, wem wirst du dadurch unähnlicher? Und als ich die Frage das erste Mal gehört habe, habe ich das überhaupt nicht verstanden, so wie wem werde ich jetzt unähnlicher oder sowas, sondern also es geht am Ende darum, dass wir Menschen in unserem Kopf haben, das ist ja dann noch als Kleinkind, baut sich das ja alles auf und so, ne? In den ersten Jahren hast du diese Zuschauer im Grunde so in deinem Kopf. Ich versuche es jetzt mal so ein bisschen nicht zu kompliziert zu machen. Und du lernst dann eben, okay, wenn Mama oder Papa was nicht gut finden, dann gibt es eine Reaktion und so weiter. Und du lebst eigentlich damit im Kopf weiter. Selbst wenn du später das Haus verlässt und so, ne? Und dann dein eigenes Leben quasi führst, natürlich dann immer noch gerne mit deinen Eltern oder so, aber du hast dann dein eigenes Haus und so weiter, du hast immer noch diese Menschen im Kopf, die für dich dann das bewerten, was du tust und alles. Also der eine hat mehr, der andere hat weniger. Ne? Einige haben das auch komplett aufgelöst, also herzlichen Glückwunsch dazu. Aber das schafft auch nicht jeder so, ne? Also man überlegt sich schon, wie sieht das jetzt aus, nach außen hin und so weiter. Und das ist halt spannend, dass unser Gehirn das halt verbindet, ne? So nach dem Motto, ey, wenn ich mich jetzt ganz anders entwickle als meine Mutter, dann werde ich ihr ja unähnlicher. Und das könnte so ein Loyalitätsverlust sein oder sowas.
Ja.
Also auch super spannend und wichtig ist, finde ich immer, es muss legitim sein, sich selber diese ganzen Fragen stellen zu dürfen. Das machen ja auch schon viele, dass die sagen so, na, das kann ich mich nicht fragen. So, ne, dann habe ich schon ein Loyalitätsproblem mit meinen Eltern oder irgendwie sowas in meinem Kopf. Also seid da ganz frei. Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist ein spannendes Thema, so diese Transition von, ich wohne zu Hause und ich führe dann so mein eigenes Leben, ich bin plötzlich auf mich weitestgehend alleine gestellt. Erst dann zeigt sich ja häufig, okay, wie selbstständig bin ich eigentlich wirklich? Inwiefern schaffe ich es wirklich, meinen Alltag zu bewältigen, wenn ich eben nicht mehr zu Hause bin, wo dann doch nochmal Mama oder Papa sagt, hast du eigentlich an das gedacht oder hast du an das gedacht? Wie sieht es eigentlich mit dem aus? Und dann stehst du da plötzlich und musst das alles selber in den Griff bekommen. Und ich habe mich vor einiger Zeit mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt, wo ich gemerkt habe, wie viel Nachholbedarf ich da selbst auch noch habe in dem Bereich. Weil, also Menschen, die wir lieben, um die kümmern wir uns ja. Und ich bin ja auch ein sehr empathischer Mensch. Ich habe irgendwie mein Leben lang mich immer sehr viel um andere Menschen auch gekümmert. Und das war für mich okay. Das hat mich glücklich gemacht, wo ich dachte, das ist toll. Man bekommt dann Anerkennung dafür. Im besten Falle, Menschen sind dankbar, dass man das macht. Das fühlt sich ja auch alles gut an. Das ist so ein bisschen wie, ja, keine Ahnung, andere Dinge, die vielleicht auch schnell süchtig machen können. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Gaming ist es ja auch so, du bekommst halt Feedback, du bekommst Reaktionen darauf und es fühlt sich grundsätzlich erstmal gut an. Ich habe dann aber gemerkt, dass das ganz häufig eigentlich ein Prozess war, den Kontakt zu mir selber zur damaligen Zeit zu verhindern. Also in dem Moment habe ich gemerkt, wenn ich anfange, mich mit mir selbst zu beschäftigen, fühlte sich das irgendwie fremd an. Das hat wiederum so mit meiner Biografie zu tun. Mhm. Ich habe gemerkt, seitdem ich mich halt mit den Grundbedürfnissen auseinandersetze und ich verstanden habe, wie ich selbst funktioniere, wie ich in gewissen Situationen auch, wenn Gewalt im Spiel ist, reagiere, habe ich angefangen, mich besser kennenzulernen und ich kann seitdem auch viel mehr auf mich selbst achten. Und habe auch gemerkt, dass mein Empfinden, was Gewalt angeht, sich viel, also ganz anders entwickelt hat, weil ich in Situationen, wo mir Gewalt angetan wird, viel resilienter reagieren kann. Also ich kann das bei der Person eher lassen, wo ich das sonst eher über mich ergangen lassen habe, weil das die einfachere Lösung war. Ich muss mich jetzt nicht dagegen ankämpfen, sondern ich lasse diese Macht des anderen über mich ergehen und warte, bis es vorbei ist. Und dann ist es ja auch, dann ist es ja vorbei. Weil ich liebe andere vielleicht mehr als mich. So, und das hat sich bei mir krass geändert. Deswegen glaube ich, behaupte ich auch mal, dass ich in meinem Bereich auch so gut arbeiten kann, weil ich das verstehe, was bei meinem Gegenüber, bei den Klienten besonders passiert. Ich kann mich in sie sehr gut hineinversetzen, weil ich selber kenne und glücklicherweise aus meiner Situation jetzt schon eine ganze Menge gelernt habe und viele Dinge jetzt verändert habe und kann das entsprechend noch weitergeben und mein Gegenüber dann zum Nachdenken bringen, dass er die Situation einfach versteht. Und darum geht es ja in der Regel, im besten Falle, ne, dass man selber das schafft, das zu verstehen und damit umzugehen.
Ja, eine krasse Ressource, die du da ansprichst, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es so, eigentlich ist jetzt nur eine völlig private Meinung, ne? Aber ich glaube auch, dass das so das Höchste ist, was wir Menschen so machen können, anderen Menschen im Grunde zu dienen. Also die zu unterstützen, das heißt jetzt nicht dienen im Sinne von hierarchisch, sondern die zu unterstützen, die weiterzubringen in ihrem Leben. Also das finde ich eine ganz ehrenvolle Sache. Ich glaube, da geht es vielen in unserem Bereich so auf jeden Fall, dass das so einer der Gründe ist. Bei mir war es auch ähnlich, wobei, naja doch, vielleicht schon wieder anders. Ich hatte Schwierigkeiten als Kind, mich in andere hineinzuversetzen, was dann sehr schnell dann mehr wurde. Also ich habe ja dieses Ich sehe dich, das ist ja mein Leitspruch und im Grunde auch so, naja, wenn jeder so eine Superkraft hat, ist das so meine Superkraft, dass ich da so sehr schnell tiefe Beziehungen aufbauen kann und so. Aber das habe ich auch erst so ein bisschen gelernt. Und ich hatte als Kind total Probleme, bei beiden zu sein, also bei mir und bei meinem Gegenüber. Also es fiel mir super schwer. Ich war dann entweder komplett bei mir oder komplett bei dem Gegenüber. Also auch spannend. Und dann musste ich das erst über die Jahre trainieren. Heute geht das viel einfacher. Heute kann ich das immer hin und her switchen und alles. Das merkt mein Gegenüber dann auch gar nicht irgendwie, dass ich dann bei mir bin, bei ihm bin und oder bei ihr und wie auch immer. Aber das finde ich auch spannend. Also zu dem Thema, weil du das meintest, wie wir da aufgewachsen sind und so. Ja.
Ich hänge gerade noch gedanklich so ein bisschen an den Punkt, wo du es meintest, diese ehrenvolle Aufgabe, ne, so dienlich zu sein. Du hast es zwar ja auch gesagt, wie du es meinst. Bei mir hat sich das insofern nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich schon ziemlich stark verändert im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als ich aus der Ausbildung kam. Und auch davor oder in der Ausbildung schon, ich habe auch mal so gedacht, so erziehe, und ich habe noch selber Kinder, das Erziehen war für mich immer so, dass ich dem anderen was beibringe, dass ich Angebote mache. Also was hat man ja auch viel gelernt in der Ausbildung. Ne? Wir müssen hier Angebote machen, irgendwas, Projektarbeit und so weiter und so fort. Will ich auch grundsätzlich jetzt nicht schlecht reden, also bitte nicht falsch verstehen.
Definitiv. Ne?
Ich habe aber für mich gemerkt, dass meine Haltung, meine Art und Weise, wie ich arbeite, gar nicht so ist. Also ich bin nicht dienlich in Form von, ich serviere hier das Essen, ich füttere vielleicht sogar jemanden, jetzt nur metaphorisch gemeint, sondern ich bereite zum Beispiel ein Essen zu und ich zeige, wie welche Zutaten da drin sind, wie man das kombinieren kann. Ich lade meine Klienten dazu ein, daran teilzuhaben und ich erzähle, wie ich das gemacht habe. Und ich habe festgestellt, dass es viel einfacher, deswegen arbeite ich ja immer über diese Grundbedürfnisse, zu verstehen, warum tue ich das jetzt gerade. Und ich erzähle aus meinen Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Und sie fangen an nachzudenken über das, was sie selber vielleicht schon erlebt haben und wo sie vielleicht hin möchten. Und das hilft auch wieder bei diesem Prozess, bei diesem Abnabelungsprozess auch von den Eltern, was auch immer man so erfahren hat, aber sie fangen dann an, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das ist das Schönste, was passieren kann, wenn du dann merkst, dass sie anfangen, sich um sich selbst kümmern zu wollen. Ob sie es dann können, ist noch das Nächste. Da geht es dann weiter. Aber dieser erste Punkt, ich habe da jemanden, der fängt an, Interesse an sich selbst zu haben. Und das finde ich großartig. Und das schaffe ich weniger, jedenfalls nach meiner Erfahrung, wenn ich diese Angebote mache, weil das auch immer so ein bisschen von oben herab dann ist, wenn ich mich aber wirklich auf eine Stufe stelle und diese Angebote mache oder ich selber von mir erzähle, dann ist dieser Beziehungsaufbau, diese Ebene nochmal eine andere und ich merke dann, dass sie Stück für Stück dann eben kommen und sich selber weiterentwickeln wollen. Und das finde ich sehr schön. Und dann ist auch das Thema Gewalt im Sinne dieser Hierarchie auch nicht so, also die Gefahr ist nicht so groß, wenn ich mich auch selber mal zurücknehmen kann und ich die ganze Zeit so einen Druck habe, ja, ich muss jetzt hier alles Mögliche machen, ich muss jetzt hier irgendwelche Angebote machen, ich muss präsent sein.
Liefern.
So. Ja, genau. Na, das ist ein schöner Nebeneffekt, der das dann hat. Das macht das Ganze einfacher, wenn natürlich die Haltung weitestgehend gleich ist, ne, in so einem Team natürlich.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass wir in unserem Bildungsbereich, egal wo wir uns jetzt bewegen, aber dass es immer viel zu sehr um die Themen geht und um Dinge geht, die wir weitergeben wollen. Ich meine, das ist ja super alles, aber ich bin der Meinung, das, was wir wirklich weitergeben sollten, sind wir selber. Also ich gehe in Resonanz mit der anderen Person, zeige mich, zeige, was ich denke, fühle, wie mein Leben ist und dann kann die andere Person sich davon was abnehmen, kann was umbauen oder kann davon was lernen. Also das haben wir, glaube ich, auch ganz viel in unserem pädagogischen Bereich, dass wir immer denken, wir müssten irgendwas machen und irgendwas anleiten und es muss irgendwas passieren und dann hätte das so einen Wert. Ich meine, ist ja auch nicht vollkommen verkehrt, also Dinge anzuleiten und Angebote zu schaffen und so, das kann ja, also es ist eine tolle Sache, aber es ist für mich auch nur eine Ergänzung. Also am Ende geht es eigentlich darum, wie ich mich mit der Person verbinde und wie die dann an mir wachsen kann. Das ist eigentlich mein Angebot. Und das darf die auch selber entscheiden. Das finde ich dann auch wichtig.
Ja. Da passt, falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, hört sie euch mal an. Da passt ganz wunderbar dieses Beispiel, was ich in meiner Story der Woche am Anfang erzählt hatte, das mit den Bienen. Ne? Also wenn ich jetzt ein Projekt mir ausgedacht hätte, wir machen jetzt hier mal was gemeinsam und das hätte vielleicht annähernd irgendetwas vielleicht damit zu tun, was die Klientin jetzt interessiert, vielleicht aber auch gar nicht, keine Ahnung, nur um ein Projekt jetzt zu machen, um sie irgendwie näher kennenzulernen, dann hätte das eine komplett andere Bedeutung, als ich weiß, was sie gerne möchte und ich unterstütze sie dabei, dass wir dieses Projekt jetzt durchführen, aber das ist ihr Thema, das, was sie gerade braucht. Und ich lerne dann in dem Moment sogar noch was von ihr, weil sie die Ahnung dann davon hat. Also das ist das, was ich meine, Projektarbeit ist nicht per se irgendwie schlecht, ne? Und also grundsätzlich halte ich das für eine gute Idee. Nur zu gucken, okay, wie komme ich denn da hin? Wann treffe ich denn die Wahl, so ein Projekt jetzt durch oder so eine Aktion, so ein kleines Abenteuer dann da durchzuführen? Und es passiert im besten Falle eben aus den Kindern, aus den Jugendlichen heraus, dass ich das erkenne, was da passiert, wo da gerade eine Idee denn ist. Und dann gucke ich, okay, kann ich selber da auch mitgehen, diesen Weg? Sicherlich auch nicht alles gut. Wenn jemand jetzt eine Idee davon hat, eine Hanfplantage zum Beispiel aufzumachen, sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ihr wisst, was ich meine. Also das ist etwas, das bereichert meine Arbeit ungemein, dass ich dieses Verständnis davon habe, wo ich eben unterstütze und wo ich auch die Dinge einfach mal laufen lasse und selber auch dann daran lernen kann, ne, was dann da so passiert. Und das dann wiederum zu reflektieren. Und das gebe ich denen auch zurück. Habe ich auch gesagt. Das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich eben selber auch ganz viel Neues kennengelernt habe. Dinge, die ich gar nicht wusste. Auch zwischendurch, wenn sie dann mal lachte, wenn ich dann eine Frage gestellt habe, die für sie selbstverständlich war. So, Jens, wie kannst du denn sowas fragen? Und ich denke, Entschuldigung, ich habe das noch nie in meinem Leben vorher getan.
Was sind das sieht Bienen man. Überhaupt? Was soll das denn?
Ja, wie, die tragen keine Jacken hier im Winter. So, ja. solche Sachen halt. Das macht einfach riesig Spaß, wenn man sich dafür öffnet. Genau.
Ja, und um das noch zu sagen, wenn man so spontan ist wie du, ne? Du hättest auch sagen können, ich weiß nicht, wie weit du das jetzt im Vorfeld wusstest, aber du hättest auch sagen, nee, das müssen wir jetzt erstmal 2 Monate im Voraus planen oder irgendwie so, das können wir nicht so einfach machen, so, ne, also dann einfach das aufzugreifen und zu sagen, so, ja, machen wir jetzt ein Projekt draus, so, da legen wir jetzt los.
Nee, sowas, ja, sowas mache ich tatsächlich auch spontan. Also das sage ich auch ganz ehrlich, ich habe sogar Urlaub gehabt und habe das trotzdem gemacht, weil ich das einfach so toll fand. Also ich liebe meinen Job einfach von ganzem Herzen. Und da verschwimmen bei mir dann auch manchmal solche Zeiten. Und da sage ich, Mensch, das dann, also es musste einfach jetzt gemacht werden aufgrund des Wetters und so weiter. Und da habe ich gesagt, klar, bin ich mit dabei. Logisch.
So, das, hast du wenigstens ein Bienenvolk abbekommen dann von den beiden?
Nee, aber ich werde wahrscheinlich Honig abbekommen.
Oh, cool.
Ja, ja. Ne, also von daher, aber selbst wenn nicht, also allein das Erlebnis war es das
ja
mehr als wert. Ja.
Hätte ich jetzt auch gemacht. Also ja, ich finde Bienen sowieso auch spannend.
Ja, ist schon cool, ne? Wir haben noch eine Sache, die würde ich gerne auch noch mit dir besprechen. Und zwar, wir haben ja heute so das Thema Alltagsgewalt. Und ich hatte ja letztes Mal dieses Beispiel mitgebracht, wie dieser Unterschied dann ist, ne? Kind Schule, Erwachsene Arbeit und so. Und ich habe mir nochmal so ein paar Gedanken gemacht, welche Situationen es sonst noch so gibt, ne, von Alltagsgewalt, wo wir vielleicht gar nicht so drüber nachgedacht haben. Da wäre ich auch mal gespannt, wenn ihr draußen da Situationen habt, ne, schreibt uns die auch mal gerne. Finde ich immer sehr interessant, wo ich vielleicht auch noch gar nicht so hingeguckt habe. Und genauso wie es eben in Schule ist, ist es letztlich in der Kita ja auch. Ja, also die Kinder, wenn, keine Ahnung, die Eltern sind beide berufstätig oder auch halt nicht, ne, aber das Kind muss dann halt irgendwann in die Kita gehen, ob es will oder nicht.
Und ja, und nicht nur irgendwann, spätestens zum Morgenkreis müssen, ich sage es jetzt so ein bisschen halb lustig, aber in vielen Kitas ist das so. Also da kommst du, wenn der Morgenkreis angefangen hat, erstmal nicht mehr rein.
Ich verstehe es,
man will auch nicht da seinen Morgenkreis machen und kommen dauernd irgendwie Eltern, die es immer noch nicht verstanden haben, das x-te Mal mit dem Kind da rein. Aber es ist schon krass, ne? So nach dem Motto, um 9 Uhr haben wir Morgenkreis und wenn sie das Kind erst dann bringen, dann kann es nicht mehr mit rein, müsste draußen sitzen. Ist auch krass so, ne?
Aber das ist genau, und das ist der Unterschied, super, dass du das gerade sagst, weil, wenn ich das jetzt mal vergleiche, diese Pünktlichkeit, die wir jetzt natürlich verstehen, warum das ist, weil wir erwachsen sind. Das Kind kann das aber sehr wahrscheinlich in dieser Form noch nicht erfassen. Wenn ich weiß, wir haben Teamsitzungen oder wir haben Supervision, dann ist das für mich auch nervig, wenn dann Kollegen vielleicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später kommen. Vielleicht haben sie einen Grund, ne, das ist erklärt, aber vielleicht sind sie einfach nur zu spät, wie auch immer, dann stört das irgendwie den Flow, vielleicht, weil man gerade mit einem Gespräch ist. So, das kann ich mit den Erwachsenen besprechen, dann kann ich sagen, Mensch, pass mal auf, so und so ist das. Aber bei den Kindern ist das nochmal wieder was anderes. Die werden einfach nur unter Druck gesetzt, hier, wir müssen jetzt, eigentlich sind die vielleicht noch müde und wollen schlafen und die werden aber jetzt getrieben, hier, sieh zu, wir müssen jetzt los und du bist als Erwachsene in dem Moment natürlich auch gewissermaßen befangen, weil du hast auch noch die Aufgabe, du musst pünktlich bei der Arbeit sein. Musst jetzt aber noch dein Kind, was jetzt Gründe hat, warum es das jetzt gerade nicht will und schreit und will sich nicht anziehen und sowas. Das ist ja eine üble Situation. Also ich kenne es ja selbst. Ich weiß, wovon ich spreche. Und dann bist du plötzlich gewalttätig deinem Kind gegenüber, was du über alles liebst. Und das ist scheiße. Ich sag's immer, das ist eine total scheiß Situation, wenn du dann deinem Kind gegenüber Gewalt ausüben musst, das vielleicht sogar bewusst ja auch wahrnimmst, dass du es machst, aber du kannst nicht anders. Du musst es tun, damit du jetzt pünktlich da bist, weil sonst hast du ein noch größeres Problem. Das heißt, diese Gewalt, die du dann verbal deinem Kind gegenüber vielleicht dann gerade ausübst, ist das geringere Übel. Und so eine Situation finde ich ganz furchtbar, wenn du dich für das geringere Übel entscheiden musst, wenn du nur zwischen Übel und das geringere Übel entscheiden darfst.
Ja.
Nicht schön, nicht schön.
Ja, also gut, dass du das auch nochmal sagst, weil also es geht ja nicht darum, in diesen ganzen Gewaltfragen die perfekte Lösung zu finden und dann geht's allen super. So, das wird ja nicht passieren. Du musst halt immer gucken irgendwie, wie findest du, ne, gerade auch in solchen Situationen, was ist dann die beste Lösung? Dann kannst du nicht sagen, nö, ich mache das jetzt gar nicht. Ich mache das jetzt ganz anders. Ich meine, wenn du das kannst, ist schön, aber dann hast du vielleicht keinen Job mehr. Dann hast du auch wieder ein Problem. Also das ist schon gar nicht ohne. Und das ist halt das, was wir auch meinten in der letzten Folge. Besprecht das einfach mal. Na klar, gibt es hier auch wieder eine klare Definition. Okay, ist diese, ne, wenn man jetzt die Gesamtsituation nimmt und in viele kleine Abschnitte und Teile und auch 1:1 Beziehungen oder Beziehungssituationen, ne, dann hast du vielleicht tatsächlich sogar 8 oder 10 von diesen Unterbereichen. Und dann sind nicht alle gewaltvoll, einige sind es dann, andere dann nicht und so weiter. Aber das mal auseinander zu ziehen und zu gucken, okay, was ist denn da eigentlich, das schafft sehr viel Klarheit im Kopf. Und auch die Klarheit, okay, es wird immer wieder zu gewaltvollen Handlungen und so weiter kommen. das können wir nicht verhindern, aber wir können sie können ganz viel daran ändern, wenn wir es schon mal erstmal nur sehen. Und das im Konkreten, ne? In Alltagssituationen. Ja. So. Ja.
Ich hatte ja auch, weiß gar nicht, was doch letzte Folge, glaube ich, war das, hatte ich auch davon gesprochen, oder habe ich es in dieser schon gesagt, dass ich deutlich resilienter geworden bin. Nee, das hatte ich vorhin, glaube ich, gesagt, ne? Mhm. Das liegt halt daran, dass ich mit solchen Situationen einfach anders umgehe, weil ich viel mehr verstehe, was da eigentlich passiert. Und die, das, was ich jetzt sage, das wird vielleicht auch nicht jedem gefallen, weil das was damit zu tun hat, dass sich möglicherweise sehr viel in seinem Leben verändert und man eben Verantwortung übernimmt. Also ich habe gemerkt, dass ich ja damals, als ich nur noch in meinem Maler- und Lackiererjob unterwegs war, wo ich eben sehr unzufrieden war, was mich halt krank gemacht hat, war ich natürlich auch nicht so resilient in alltäglichen Themen. Und ich konnte auf wenig Ressourcen, auf Alternativen zurückgreifen, um mit dem Stress, der in mir geherrscht hat, umzugehen. Das heißt, ich bin natürlich in vergleichsweise harmlosen Situationen meinen Kindern gegenüber wahrscheinlich häufig auch unfair gewesen. Und das bereue ich natürlich sehr. Wenn ich jetzt aber diese Situation nehme, zum Beispiel das mit der Kita und ich muss die Kinder dahin bringen, finde ich es total wichtig, dass man trotzdem, auch wenn man jetzt sagt, ich muss jetzt zur Arbeit, trotzdem den Schritt weiter gedanklich nochmal zurückgehen. Okay, ich trage trotzdem als Erwachsener immer noch die Verantwortung für mein Verhalten und ich selber habe mir ausgesucht, jetzt den Job jetzt zum Beispiel so und so zu machen. Das ist sicherlich individuell nochmal unterschiedlich, warum, wieso, weshalb. Ich finde aber trotzdem, ich habe auch in der Zeit Verantwortung zu tragen gehabt für das, was ich tue. Immer. Immer habe ich Verantwortung für mein Verhalten. Und ich kann nicht meinen Kindern die Schuld dafür geben, dass ich sie jetzt in die Kita bringen muss. Da kann das Kind nichts dafür. Mhm. Und sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, zumindest zu versuchen, wie kann ich das jetzt verhindern, wenn mein Kind an 3 Tagen von 5 das nicht möchte, ne, immer Problem damit hat, dahin zu gehen. Wie können wir das vielleicht verändern, dass sich diese Situation entspannt, dass mein Kind das entweder gerne tut, welche Strukturen, vielleicht auch welche Abläufe kann ich vielleicht verändern oder aber auch zu gucken, okay, inwiefern kann ich meine alltägliche Situation, meine Lebenssituation verändern, dass ich selber vielleicht auch andere zeitliche Möglichkeiten habe, mich um mein Kind zu kümmern. Wie gesagt, die Lösung muss jetzt nicht sein, das Kind eben nicht in die Kita zu bringen, sondern manchmal verändert sich ja schon eine ganze Menge, wenn ich selber am Tag, im Laufe des ganzen Tages entspannter bin, weil dieser Stress, den man in sich trägt, der überträgt sich auf die Kinder, ohne dass man es merkt. Wenn man sich aber dessen bewusst ist, kann man daran arbeiten und man strahlt dann auch das Entspannte dann aus.
Ja, total. Ja.
Hast du auch noch so eine Situation, wo du gemerkt hast, da verändert sich was oder da ist dieses Kind-Erwachsene-Ding unterschiedlich? Also ich hätte sonst noch so 1, 2.
Sonst mach du erstmal.
Ja. Ich habe zum Beispiel, das ist auch so ein Punkt. Ja. Zum Beispiel so ein Umzug in eine neue Stadt, das finde ich auch krass. Also ich musste das zum Glück in dieser Form nie, also heute würde ich es fast schon wieder gerne mal doch irgendwie nochmal ein anderes Bundesland vielleicht sogar kennenlernen, vielleicht da sogar wohnen, keine Ahnung, bin ich deutlich offener für. Früher war das für mich so, hier kenne ich alles, ne? Sicherheitsding, hier bleibe ich. aber wie häufig ist das so, dass das Kinder plötzlich in ein ganz anderes Bundesland, vielleicht sogar in ein anderes Land ziehen müssen, weil die Eltern einen anderen Job bekommen haben oder das einfach für sich nur entschieden haben. Und die Kinder müssen plötzlich ihr ganzes soziales Umfeld aufgeben. Und das finde ich auch ziemlich krass. Man kann es ihnen natürlich erklären, ja, du hier, ne, Papa hat einen neuen Job und deswegen müssen wir das machen. Ja, dann verstehen sie vielleicht den Sinn dahinter. Nichtsdestotrotz bleibt das ein krasser Einschnitt in das Leben. Es kann ja manchmal auch eine Bereicherung sein. Aber dessen sollte man sich schon bewusst sein, was auch in einem Kind passiert, ne, was das für ein Bruch dann ist.
Ja, total. Das ist nicht mal eben so. Also im Grunde gibt das Kind dann in dem Moment das Leben auf, so, ne, was es jetzt bisher hatte. Weil die ganzen Freunde und so, die werden ja dann nicht mehr da sein. Ja. Also es sei denn, es gibt noch irgendeine andere Sondersituation, aber ja, definitiv.
Ja. Hast du da noch, oder?
Also ich habe sonst noch eine Situation, die habe ich selber erlebt, also wo ich selber auch Gewalt ausgeübt habe. Da habe ich ganz viel draus gelernt. Wir waren unterwegs mit dem Hort und wir waren so Bus und Bahn und einer ist total quer geschossen. Ne, der hat die ganze Zeit nur Blödsinn gemacht und es war tatsächlich schon so, dass ich mir auch Gedanken gemacht habe, weil wir auch Bahn fahren und so. Jetzt werden die, die aus der Stadt kommen, ja, wo ist denn das Problem? So, naja, ich komme vom Land, also wir kommen da alle vom Land und da ist Bahnfahren eine krasse Nummer, so, ne? Ja. Und auch gefährlich, so, wenn du dann auf die Schienen springst und so. Ich weiß, wahrscheinlich werden jetzt so Städter, die werden dann eher lachen. Naja, und dann war halt die Situation, dass der halt richtig viel Blödsinn gemacht hat und dann habe ich den halt zurechtgewiesen, da habe ich gesagt, geht hier nicht und so weiter. Und also es ist schon vor meiner gesamten Fortbildungskarriere quasi, wenn man so will. Mhm. Und dann habe ich richtig gemerkt, so jetzt, den musst du jetzt kontrollieren, weil der ist unkontrollierbar. Da kann jederzeit irgendwas passieren. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll im Bus rein, ne, da sind ja diese Bänke. Und dann habe ich mich vorne hingesetzt, damit er nicht einfach rausspringen kann. Ich meine, er musste sowieso sitzen. Aber das war nicht okay. So, ne? Das war im Grunde eine gewaltvolle Situation. Jetzt kann man natürlich sagen, so, naja, gut, warum ist das so ein Problem, dass du dich vor ihn gesetzt hast? Naja, ich habe ihm auch suggeriert, so, ey, pass mal auf, ich fange jetzt an, dich zu kontrollieren, weil das geht hier gar nicht, wie du dich hier verhältst und so weiter. Ich hätte, das weiß ich natürlich heute, hätte eher den Kontakt mit ihm suchen müssen und sagen müssen, ne, wenn über die Beziehung und dann, ey, du, ich habe hier echt Probleme, das müssen wir irgendwie lösen jetzt schnell, bevor der Bus kommt. Damit wir hier beide eine entspannte Fahrt haben und was machen wir jetzt, ne? Kriegst du das hin? Kannst du dich da anders verhalten oder brauchst du irgendwas oder so? Das wären so die Fragen gewesen, die ich heute habe. Und damals habe ich halt das gemacht und das ging dann noch weiter beim Zug auch. Da wollte ich dann auch, wir waren in Zweiergruppen, dass er dann bei mir an der Hand läuft und so weiter. War jetzt nicht so, dass ich ihn da mega krass gezwungen habe, aber dann hat sich so ein Jungspund vor mich aufgestellt, also ein Kollege, ein guter Kollege, der hat dann gesagt zu Dirk, ich kann das jetzt nicht mehr hier mittragen, was du hier machst und so, ne? Und das war für mich voll der Schreck und alles. Und also mir ging es sowieso nicht gut in dieser gesamten Situation, weil ich das total bescheuert alles fand, so. Aber ich hatte damals halt noch null Handwerkszeug, ne? Augenzwinker, Smiley. Ich habe ja nur die Ausbildung zum Erzieher gemacht. Da habe ich solche Sachen nicht gelernt. Ne? Und am Ende bin ich sogar sehr dankbar, dass der mir da so das Brett vor den Kopf geknallt hat, weil ich dann war ich gezwungen, ich muss das irgendwie reflektieren. Das war sehr hart für mich. Das hört man sich halt nicht gerne an. Aber dann wusste ich das und alles. Und es gab auch ein Nachgespräch mit dem Kind und alles, ne? Mhm. Also das, was wir ja auch besprochen hatten. Also deswegen sage ich immer, es kann uns halt allen noch passieren. Und macht euch nicht völlig fertig, wenn ihr in so eine Situation Gewalt reinbringt. Es zeigt sich dann eher, wie geht ihr jetzt plötzlich damit um, dass ihr jetzt die Gewalt reingeholt habt. Könnt ihr die schnell wieder auflösen? Könnt ihr zugeben, dass es Gewalt war, dass es nicht in Ordnung war und alles? Dann ist das für mich eine Kompetenz. Und dann selbstverständlich kann diese Person weiterhin mit dem Kind arbeiten, sogar vielleicht noch besser kann am Ende rauskommen. Wenn das natürlich jeden Montag und jeden Mittwoch passiert, dann haben wir ein Problem, ja. Das ist nochmal was anderes. Aber das ist so was, wo ich das nochmal so krass für mich auch gelernt habe, in so einer typischen Alltagssituation.
Ja, gut, du bist ja gleichzeitig, wo du die Geschichte erzählst, auf wieder Vorbildfunktion, dass du darüber sprichst, ne? Dass du das selber dir eingestehst, dass du in dem Moment eben etwas falsch gemacht hast. Ja. Wieder besseren Wissen, also du wolltest ja in dem Moment ja nicht Gewalt ausüben, sondern es war für dich in dem Moment einfach die Idee, das jetzt so zu tun, um die Sache in den Griff zu bekommen.
Ja.
Und von daher ist es ja genau das. Also solche Situationen zeigen ja einfach nur auf, wenn man es dann hinterher auch gut dann aufarbeitet, dass man eben noch etwas braucht, irgendetwas, was man noch nicht hat. Ne?
Ja.
Also etwas, wie man auf irgendetwas reagiert. Und falls du jetzt nicht noch was hast, ich würde gerne noch so zwei Sachen, die mir da zu dem Thema noch so Alltagsgewalt noch auf dem Herzen liegen, nochmal.
Ja, bitte.
Kundtun. Und zwar sind das so zwei Beispiele, die mir durch den Kopf gehen zum Thema psychische und physische Gewalt. Und das eine ist, das ist jedenfalls meine Haltung, egal was die Kinder oder Jugendlichen halt so machen und selbst zum Teil bei den Erwachsenen, wobei ich das immer noch so ein bisschen differenziere, aber das ist der Punkt mit Liebes- oder Liebesentzug oder Kontaktverweigerung. Ich finde, wir sollten immer, besonders halt den Kindern und Jugendlichen, immer eine Tür zum Durchgehen ermöglichen. Also egal, was sie getan haben, egal wie groß da irgendwie ein Konflikt gewesen ist, so ein Ding komplett zuzumachen, halte ich grundsätzlich für keine gute Idee. Weil es so, wenn man das dann nur wieder die Rollen auch mal tauscht, wenn man sich in den anderen hineinversetzt, was für einem Ohnmachtsgefühl ein Kind halt stecken muss, wenn es plötzlich diesen Kontakt vielleicht zu einer Person, die vielleicht sogar halt mag, wenn das plötzlich verweigert wird, wenn man das als Erziehungsmethode nutzt, ist das im Höchstmaße schädigend und sollte eben definitiv nicht genutzt werden. Also selbst wenn ihr ein Problem habt damit, dann holt euch Hilfe, dann checkt das vielleicht, ob ihr vielleicht mit einem Kollegen, Kollegin irgendwie dann die Situation weiter besprecht, wenn ihr selber nicht weiterkommt, aber nutzt nicht das Thema so Kontaktverweigerung, so hier, du brauchst jetzt nicht mehr zu mir kommen, so ich bin jetzt weg, weil man denkt, ja irgendwann werden sie schon, wird er schon merken hier, ne, dass das hier so nicht geht.
Ja.
So, das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu sagen. So ist jedenfalls meine Haltung, um eben nicht psychische Gewalt auszuüben.
Ich glaube auch, das ist eine ganz hohe Form der Gewalt. Dieses, im Grunde bei Eltern nennst du es ja dann Liebesentzug. So, ne?
Genau.
Ist jetzt bei Fachkräften würde ich es jetzt nicht so nennen, aber kommt ja aufs selbe hinaus. Also total, ja, gehe ich voll mit. Genau.
Und das andere, das ist bei der physischen Gewalt, wo man vielleicht auch nicht so gleich nachdenkt, so wie bei dem anderen Thema, das ist das Thema so auf den Arm nehmen und küssen. So wenn ich jetzt, ne, so Oma und Opa und sowas, das macht man natürlich gerne, so die kleinen Kinder, ne, oh hier und dann knuddelst du die und dann hier und dann Küsschen hier oder wenn sie auch schon älter sind, weil oh, das ist ja so toll. Und wenn ich dann an so einige Situationen aus der Vergangenheit zurückdenke, ich mochte das überhaupt nicht, ich wollte das gar nicht. Also da sollte man sehr drauf achten, also beobachtet auch mal die Kinder, wie verhalten sie sich in dem Moment. Und wenn Kinder ein ablehnendes Verhalten zeigen, die man vielleicht so, ne, sich wegstoßen, dann lass das. Denn eine andere Möglichkeit haben die Kinder nicht, sich dagegen zu wehren. Und wenn sie sagen, nee, das will ich nicht, oder auch sie, ja, geh noch mal hin, ne, du hol dir noch mal ein Küsschen ab und so. Nee, entweder tun sie es von selbst oder sie tun es halt nicht. Weil das kann auch wiederum Dinge auslösen, ne, dass sie irgendwann ein schräges Gefühl vielleicht für den Körper bekommen, weil sie immer dazu gezwungen wurden, vielleicht noch mal einen Abschiedskuss zu geben und so. Weil es ist vielleicht irgendwann normal, aber sie sollten trotzdem immer die Wahl haben, das zu tun. Das finde ich, ja, das ging mir noch zu dem Kopf, das wollte ich noch mal sagen.
Ja, definitiv.
Damit will ich nicht das Küssen an sich jetzt kritisieren, sondern nur die freie Wahl dazu.
Ja.
Oder auch das auf den Arm nehmen, ne? Das macht man und mit Hunden ja auch gerne, ne?
Ja,
gerade wenn sie kleiner sind,
auch, ne?
Die können sich
ja. Ja, definitiv. Also vor allem geht es auch um die Art der Beziehung, ne? In einigen, also in Liebesbeziehungen sich nicht zu küssen, das ist schon was Besonderes dann. Da finde ich es völlig angemessen. Aber so, was weiß ich, Oma-Enkel-mäßig, wenn Oma einmal im Jahr vorbeikommt, dann ist es halt schon fraglich, ne? Und dann will Oma das vielleicht haben, so. Nee. Aber das kennen wir auch, genau. Also da kann auch viel Gewalt drin sein. Und da finde ich auch schön, da hat sich auch in den letzten Jahren viel getan. Gerade so bei den Elternratgebern und so, zu Recht. Aber man kann es nicht oft genug sagen, ja.
Ja. Aber ne, um das nur mal zu sagen, also dass eben auch in vermeintlich schönen Dingen, in positiven Dingen eben auch etwas Negatives, etwas Gewalttätiges drinstecken kann, wenn man es eben unangemessen nutzt. Also da einfach offen zu sein. Aber ich glaube, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer, die sind das auch und fühlen sich jetzt in dem, was sie tun, bestätigt. Ganz viele Grüße dann an dieser Stelle an die.
Und wenn nicht, schreibt uns.
Genau.
Nee, schreibt uns lieber, wenn ihr auch der Meinung seid. Das sind schöne.
Und denkt dran, wenn ihr uns nicht schreibt, ist das auch eine Form von Kontaktverweigerung.
Ach so, ich dachte von Zusage. Nee, stimmt, genau. Das ist dann hier Kontaktverweigerung.
Also dann.
Nicht schreiben gleich Liebesentzug. So nennen wir die Folge direkt.
Ach, du bist gleich in Liebesbeziehung.
Ja, voll. Ja, naja, ich gehe gleich direkt in die Gewalt rein, damit das hier klar ist.
Naja, mach wie du meinst.
Musst du sagen, ich bin nicht so. Komm zu mir.
Genau, ich bin der gute Bulle hier.
Ja, genau.
Ja. Gut, Dirk.
Sehr schön.
War nett mit dir.
Gleichfalls, ich wünsche dir eine gewaltbewusste, auch eine gewaltlose Zeit bis zur nächsten Folge.
Ja, danke schön. Also, mach's gut.
Bleib gesund.
Bis dann.
Ciao.
New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de.